Die IGL-Kultur ist ein Netzwerk von Kulturinitiativen und eine Interessensvertretung. Wie versucht die IG-Kultur, die Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen? Also welche Methoden wendet die IG-Kultur an?
Ja, also unsere Methoden bzw. Vorgangsweisen sind eher vielfältig und am besten wahrscheinlich darzustellen anhand der verschiedenen Funktionen, die die IG-Kultur erfüllt. Wir sind zum einen eine Interessensvertretung in einem sehr klassischen Sinne. Das heißt, man kann die IG-Kultur für die Kulturinitiativen durchaus vergleichen mit einer Gewerkschaft, nämlich indem wir ihre Interessen vertreten, dahingehend, dass wir Ansprechpartner sind und auch Lobbyinggruppe gegenüber Politik, gegenüber Verwaltung, gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit insgesamt. Das übergeordnete Ziel ist auch sehr einfach. Wir wollen Rahmenbedingungen für freie Kulturarbeit in Österreich verbessern. Das klingt jetzt sehr hochgestochen. Konkret stellt sich das so dar, dass wir unverändert und immer mehr feststellen, dass etwa Kulturinitiativen gerade auch in ihrer Veranstaltungstätigkeit sehr starken Belastungen ausgesetzt sind, finanziellen Belastungen. Die sind zum Teil steuerrechtlich begründet, sind aber auch begründet etwa in, ich nenne jetzt ein Beispiel, in der sogenannten Sicherheitsgebührenverordnung für Kulturveranstalter. Das heißt, dass Kulturveranstalter für die Präsenz von Polizei bei Abendveranstaltungen einen relativ hohen Betrag zu bezahlen haben, der weit über dem liegt, was vergleichsweise Sportveranstalter zu bezahlen haben oder gar Religionsgemeinschaften oder Parteien. Und somit ist es eben Aufgabe der IG-Kultur, einerseits auf solche Problematiken aufmerksam zu machen und andererseits zur Beseitigung dieser Belastungen, wie wir sie auch gerne nennen, der Landplagen im Kulturbereich, zur Beseitigung dieser Landplagen auch beizutragen. Da gibt es noch unzählige Beispiele mehr. Wir waren sehr erfolgreich bei einer Neuregelung der sogenannten Ausländersteuer für Kulturvereine. Das heißt, dass das Engagement von internationalen Künstlern und Künstlerinnen ja in Österreich eigentlich dadurch bestraft wurde, dass sozusagen Honorarleistungen gegenüber diesen Veranstaltern sehr hoch besteuert wurden mit einem Sockelbetrag von 20%. Das ist insofern dann sehr fatal, wenn diese Kulturveranstalter selber über sehr wenige Budgets verfügen und eigentlich sehr geringe Honorare bezahlen. Das muss man sich mal ausrechnen, wenn heute ein Veranstalter einem Künstler, einem internationalen Künstler ein Honorar bezahlt von 6.000 Schilling und darauf werden sozusagen noch einmal 20% Steuern festgeschrieben plus noch zusätzliche Spesenleistungen bis hin zur Wurstsemmel, dann ist das also für einen kleinen Veranstalter eine große Belastung und es ist eben Aufgabe der IG-Kultur hier in diesem Fall mit dem Finanzministerium in Kontakt zu treten und das Bewusstsein zu schaffen für die Situation von Kulturveranstaltern, auch Bewusstsein zu schaffen, was die eigentlich in einer Kulturentwicklung Österreichs beitragen und hier einigermaßen gute Regelungen zu finden, damit diese Belastungen auf ein Minimum reduziert werden. Ja. Da sind wir im Laufe unserer ersten 10 Jahre eigentlich sehr erfolgreich, wiewohl wir halt vor dem Problem stehen, dass die Belastungen nicht weniger werden, sondern natürlich immer mehr.
Was glaubst du, wie groß ist für die Politik, also für die herrschende Politik, der Stellenwert der Kultur? Also wie wichtig wird Kultur in Österreich genommen?
Das ist sehr schwer zu beantworten, weil es sicherlich sehr kompliziert ist. Also die Kultur, die wir vertreten seitens der IG-Kultur, also eher zeitgenössische, kulturelle, künstlerische Ausdrucksformen, man kann auch sagen moderne Kultur, hat für die Politik, insbesondere für die Regierenden, relativ wenig Bedeutung. Das findet auch Ausdruck etwa im Regierungsprogramm von FPÖ und ÖVP, in dem nämlich unter dem Kapitel Kunst und Kultur die zeitgenössischen Formen überhaupt nicht mit einer Silbe erwähnt werden. Andererseits erleben wir eine enorme Dominanz etwa traditioneller Kultur. Das ist also in Österreich nicht nur üblich und ohnehin bekannt, sondern ist auch natürlich sehr identitätsstiftend. Österreich ist ein hochkulturell vollkommen überladenes Land, da brauchen wir glaube ich auch nicht sehr viel dazu verlieren. Was allerdings interessant ist, sicherlich festzustellen seit der neuen Regierung, das ist, dass Kultur hier wiederum die, Kultur, also die zeitgenössischen Formen von Kunst und Kultur natürlich auch dann Bedeutung gewinnen, wenn sie etwa der Politik oder Regierenden gefährlich erscheint. Ja. Hier haben wir also durchaus einige Ansätze zu erkennen, wie etwa die Regierenden nervös auf Kunst oder Kultur reagieren, nämlich dann, wenn Kunst und Kultur sich selbst in ihren Aktivitäten als so politisch verstehen und eben nicht schweigen, dann, wenn politisch etwas vor sich geht, was eben nicht unwidersprochen bleiben darf. Kunst und Kultur waren von Anfang an, also seit dem 4. Februar, ein ganz elementarer Bestandteil der sogenannten Widerstandsbewegung gegen diese Regierung, und das bekommt man jetzt durch Kürzungen, andere steuerrechtliche oder wie auch immer geartete Begleitmaßnahmen deutlich zu spüren, dass das natürlich auf das Missfallen der Bundesregierung stößt.
Das heißt, du glaubst auf jeden Fall, dass die Kultur eine zivilgesellschaftliche Bedeutung hat?
Natürlich glauben wir das. Wir versuchen das auch in unserer Arbeit nicht nur theoretisch zu begründen, sondern auch praktisch anhand zahlreicher Beispiele auch aufzuzeigen. Es gibt auch sehr gelungene Beispiele für politische Kulturarbeit. Das ist ein Kulturarbeitsbegriff, der IG Kultur also sehr zentral und wesentlich zugrunde liegt. Und wir sehen die Aufgabe der politischen Kulturarbeit in erster Linie darin, nämlich aufzufordern, Öffentlichkeiten zu schaffen. Ja? Also Kulturarbeit als ganz wesentlicher Beitrag, in Österreich etwas herzustellen, was in Österreich eigentlich alles andere denn üblich ist, nämlich Öffentlichkeiten zu schaffen, Öffentlichkeiten, wo unterschiedliche Ideen, Auffassungen, Standpunkte, Meinungen aufeinandertreffen können und dann erst sozusagen die Voraussetzung schaffen für einen fruchtbaren demokratischen Prozess, für eine sozusagen das Vorfeld zu schaffen für tatsächlich eine demokratisch strukturierte, sozial ausgewogene und wirklich vielfältige Gesellschaft.
Ein Kernbegriff ist ja der dritte Sektor. Kannst du vielleicht kurz erklären, was der Begriff dritte Sektor generell und im Speziellen auch für die IG-Kultur bedeutet?
Ja, wir haben den dritten Sektor im Grunde nicht erfunden. Das ist ein schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger anerkannter soziologischer Begriff. Es versteht jenen gesellschaftlichen Bereich, der sich abseits von staatlichen Einrichtungen, staatlichen Instrumenten und den Einrichtungen und Instrumenten der privaten Wirtschaft etabliert hat, als sogenannter Non-Government-Sektor, der sehr stark Non-Profit-orientiert ist. Im Kulturbereich musste dieser Begriff im Grunde genommen neu definiert werden, und für uns gilt es als Kennzeichnung eines Segments innerhalb des Kulturbereichs, der im Wesentlichen außerhalb der Hochkultur bzw. außerhalb der Kulturindustrie steht, die ja wiederum in erster Linie marktwirtschaftlichen Gesetzen folgt. Und ja, und mit dieser von dir auch schon angesprochenen Konferenz, die wir dem dritten kulturellen Sektor gewidmet haben, Ende März, Anfang April dieses Jahres, die natürlich sehr stark vor dem Hintergrund der neuen Regierung erfolgt ist, haben wir dann auch versucht, diesen dritten kulturellen Sektor als Begriff dahingehend zu deuten, dass wir ihn auch als Kampfbegriff einsetzen. Das heißt also ganz bewusst auch offensiv, ohne jetzt da jetzt Blut vor Augen zu haben. Für uns ist ein Kampfbegriff ein wichtiges politisches Argument, um der Politik der Regierung, auch der gezielten politischen Rückzugsvorgangsweise entgegenzusetzen, dass wir eben den Bereich der zeitgenössischen Kulturinitiativen, dass wir diesen Bereich auch tatsächlich offensiv, also mit einer vorwärtsgewandten Modell auch argumentieren.
Bei eurer Konferenz war auch Pierre Bourdieu, der Begründer der Charta 2000, wäre eingeladen gewesen, angesprochen auf seine Charta 2000, wo es auch darum geht, dass man ja eigentlich nur international was erreichen kann. Welchen Stellenwert hat für dich die internationale Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Initiativen oder Kulturinitiativen?
Natürlich hat diese von dir angesprochene internationale Vernetzung für mich oder für die IG Kultur nicht nur im Theoretischen große Bedeutung, sondern wir praktizieren sie ja auch. Die IG Kultur ist beispielsweise ganz eng involviert in jenen Treffen und Austauschgesprächen, die etwa von belgischen und anderen Netzwerken angeregt wurden, die nach Österreich kommen, um hier Informationen einzuholen, wie geht die österreichische Zivilgesellschaft mit ihrem Protest, mit ihrer Opposition gegen diese neue Regierung um. Das, was wir hier in Österreich ablehnen, ist ja im Grunde genommen kein genuin österreichisches Phänomen, sondern Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Sozialabbau, die Ausgrenzungspolitik ist ja ein Phänomen, das auch in anderen europäischen Staaten und weit darüber hinaus anzutreffen ist. Die IG-Kultur ist immer Teil gewesen eines internationalen Netzwerks, das mehr oder weniger lose und informell funktioniert. Und wir sind auch für Österreich, für internationale Netzwerke auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Also wir können uns teilweise der Anfragen und der E-Mail-Flut gar nicht erwehren und sind immer hinten nach, die auch aufzuarbeiten, weil ununterbrochen Anfragen kommen, Interessen. Nicht zuletzt heute habe ich ein Interview gemacht mit einem Redakteur der größten schwedischen Tageszeitung, der schlicht und einfach sich auch an die IG-Kultur gewandt hat mit der Frage, sagt mal, was ist eigentlich los hier in Österreich? Nachdem die IG-Kultur also nicht nur im Bereich der eigenen Szene der Kulturinitiativen versucht, unter dem Begriff Sektor 3 auch ganz gezielt auf die Notwendigkeit von Öffentlichkeiten hinzuweisen, sondern auch dass eine Allianz eingegangen ist und jetzt auch sehr intensiv mit anderen Medieninitiativen zusammenfasst, möchte ich also eigentlich noch einmal in diesem Rahmen auf das Free Speech Camp aufmerksam machen, an dem natürlich die IG Kultur mit größtem Interesse teilnimmt.